Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Unglaublich, unvorstellbar. Habt ihr so schon mal gestaunt oder eben nur von was gehört und euch gefragt, ob das überhaupt so ganz stimmt? Unglaublich. Ich denke immer wieder, wenn ich zum Beispiel so Statistiken lese, so Rekordstatistiken, unglaublich. Wenn man denkt, hohe Türme, zum Beispiel der Eiffelturm, 300 Meter hoch. 300 Meter hoch. Wenn man die Antenne dazu zählt, sogar 324. Unglaublich. Wobei es schon fast 100 Jahre her ist, dass er der höchste Turm der Welt war. Also inzwischen taucht er auf der Liste der höchsten Türme der Welt gar nicht mehr auf, weil es so viele höhere Türme gibt. Unglaublich, was es alles gibt. Und neulich habe ich noch was gelesen vom Eiffelturm, da habe ich noch mehr gedacht, unglaublich. Weiß nicht, ob es euch bewusst war, der Eiffelturm ist nämlich gar nicht immer gleich groß. Der verändert seine Höhe. Und ich meine jetzt nicht, ob man die Antenne mitzählt oder nicht, sondern der ist im Sommer höher als im Winter. Unglaublich, oder? Aber bei diesem Gebäude, das vor allem aus Stahl besteht, da hat eben das Einfluss, dass Stahl bei Kälte ein bisschen sich zusammenzieht und bei Hitze sich ein bisschen ausdehnt. Und bei so einer Höhe wie dem Eiffelturm macht es dann immerhin dieses Ausdehnen und Zusammenziehen einen Unterschied von bis zu 18 Zentimetern aus, was der Eiffelturm mal größer oder kleiner ist. Unglaublich. Auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, dass so ein Gebäude die Höhe ändert, auch wenn es vielleicht unglaublich ist, war zumindest mein Gedanke, als ich es zuerst gelesen habe, so ist es doch zumindest messbar. Aber was ist, wenn das Unglaubliche nicht messbar ist? Was, wenn es für das Unglaubliche keine Beweise gibt und die Aussagen umso beeindruckender sind? Was zum Beispiel, wenn es heißt, dass ein Toter wieder lebendig geworden ist? Damit war Thomas konfrontiert. Und ich lese euch den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Johannes 20. Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger, die freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Und Jesus sagte nochmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas aber, der auch Zwilling genannt wird, der gehörte zum Kreis der Zwölf, er war aber nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger, die berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen, mit meinem Finger will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst kann ich nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen und da kam Jesus. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde auf meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Und Thomas antwortete: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind aber die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Herr, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Eine unglaubliche Geschichte, was der Thomas da erlebt hat. Sie hat zwar nichts mit dem Eiffelturm zu tun von vorher, aber so habe ich gedacht, vielleicht mit einem Zweifelturm. Und auf den schauen wir mal, auf diesen Zweifelturm. Ein erster Schritt ist nämlich diesen Zweifelturm wahrnehmen. Was meine ich damit? Ich meine, dass im Leben manchmal Zweifel begegnen und die kommen einem vor wie so ein unüberwindbarer Turm, der so mitten ins Landschaftsbild des Lebens reingesetzt wird. Türme, die prägen ihre Umgebung. Und wenn es ein schöner Turm ist, ein märchenhaftes Schlösschen, was auch immer, der dieses Bild prägt, dann ist es natürlich toll. Schon beim Eiffelturm ist umstritten, ob er schön ist oder nicht, aber darüber streiten wir jetzt nicht. Es gibt jedenfalls auch Türme, die prägen das Landschaftsbild negativ. Die sind belastend für dieses Gesamtbild. Und so kann es sein mit so einem Berg von Zweifeln in unserem Leben, der belastend, der wie dunkel, wie bedrohlich über unserem ganzen Leben hängt und wir können den Blick nicht davon abwenden. Wir haben das im Fokus. Und manchmal, da scheint es, je mehr wir drauf schauen, umso größer wird er, umso mehr Zweifel stapeln sich drauf. Und ich glaube, so muss es Thomas gegangen sein, dass er so einen Zweifelturm in seinem Leben hatte. Er hätte bestimmt gern geglaubt. Also ich glaube nicht, dass er ihm das Freude gemacht hat, zu sagen, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es Willkür war, sondern diese Freude seiner Freunde, wie die überschwänglich freudig waren, die hätte er doch bestimmt auch gern gehabt. Er hätte sich gerne mitgefreut, aber er konnte nicht. Und das war bestimmt belastend. Und dann war es ja gar nicht kurz. Also wenn wir den Text so lesen und wer den Text schon kennt, für den ist so, okay, Thomas zweifelt, Jesus kommt, alles wieder gut. Aber wenn wir genau hinschauen, 8 Tage. Was müssen das für 8 Tage gewesen sein, nachdem Thomas das hört, seine Freunde fast, ja, Purzelbäume schlagen vor Freude und Begeisterung, von nichts anderem mehr reden können und er zweifelt. Er kann es nicht glauben. Und das sind 8 Tage, glaube ich, nicht wenig. Diese Ungewissheit. Was ist jetzt hier los? Was soll ich mit dieser Situation anfangen? Und dann war das ein erster wichtiger Schritt für den Thomas, dass er diesen Zweifel wahrnimmt, dass er ihn ernst nimmt, ja, und dass er sich sogar traut, diesen Zweifel auszusprechen. Ich glaube, es hilft nichts, wenn wir zweifeln, wenn wir Schwierigkeiten erfahren, dass wir sie für uns behalten, in uns reinfressen. Ich glaube, dann werden sie uns irgendwann wieder neu überfallen. Ich glaube, es ist gut, sie wahrzunehmen. Es ist gut, sie auszusprechen, weil das ein erster Schritt ist, mit diesem Zweifelturm umzugehen. Und in unserem Text wird deutlich, wir brauchen uns für unsere Zweifel nicht schämen. Gott schaut die Zweifler liebevoll an. Jesus wendet sich dem Zweifler ja sogar zu bei seinem zweiten Kommen. Alle Jünger sind da und Jesus scheint eigentlich nur für den Thomas zu kommen. Er spricht nur den Thomas an und geht voll auf seinen Wunsch ein. Ich glaube, dass wir uns vor Gott nicht schämen müssen, wenn wir was mal nicht glauben, wenn wir uns mal schwer tun mit Dingen, sondern dass wir vor ihm ehrlich werden dürfen. Sagen, hey Gott, da tue ich mir schwer und ich brauche deine Hilfe, deine Barmherzigkeit. Und dann ist gut, wenn man eine Gemeinschaft hat, die einen in diesem Zweifel auch mitträgt, die das aushält, wenn man diese Zweifel ausspricht. Auch das, glaube ich, ist gar nicht selbstverständlich, worüber man vielleicht schnell drüber liest. Eine Woche später sind sie zusammen in dieser Gemeinschaft. Die, die an Jesu Auferstehung glauben und sich darüber freuen und der, der nichts damit anfangen kann. Er ist mitten in dieser Gemeinschaft und diese Gemeinschaft, die trägt ihn mit. Und wie wichtig ist es, dass wir als Gemeinde uns gegenseitig tragen im Gebet, im Füreinander, im Miteinander, dass wir nicht abschätzig über jemanden sprechen, der sich schwer tut mit dem Glauben oder in einer schweren Lebensphase ist, sondern gemeinsam tragen und ertragen. Und dann dürfen wir wissen, auch wenn es vielleicht eine Weile dauert, Gott wird einschreiten. So wie Thomas erlebt, Jesus kommt und der Zweifelturm, das ist mein zweiter Punkt, dieser Zweifelturm, der wird quasi umgeworfen. Unsere Eliana, die liebt Türme bauen, ob jetzt mit so Stapelwürfeln oder Bauklötzen oder Duplo. Wir bauen gerne Türme, immer hoch, hoch, höher als sie und am besten höher als der Papa. Und so ein Turm, den kann man ausführlich bauen, das braucht auch ein bisschen Zeit und das macht schon viel Freude. Aber wie viel Freude macht es, den Turm dann noch umzuwerfen? Mit einem Schwung. Und auch wenn es lange gedauert hat, den Turm aufzubauen, so ein Turm kann so schnell, schwuppsdiwupps, wieder auf dem Boden liegen. Eine kleine Bewegung. Und ich glaube, so ging es dem Thomas, der voller Zweifel war, der Turm ihn belastet hat, dieser Zweifelturm. Und dann kommt Jesus und Thomas vom einen auf den nächsten Moment, wie wenn der Turm kurz plumps auf dem Boden liegt, spricht er das größte Bekenntnis der Bibel aus. Sagt er zu Jesus, was gar nicht viele so ausdrücklich aussprechen, sagt er, mein Herr und mein Gott. Der Zweifelturm wie weggeblasen. Und ich glaube, das ist, was Jesus für uns tun kann. Und das, was es auslöst, dass Thomas das sagen kann, ist eben die Begegnung mit diesem guten Jesus, der auf ihn eingeht. Das Besondere, was Thomas erlebt, ist nicht nur, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist, sondern dass Jesus für ihn auferstanden ist, dass er seine Bedürfnisse, seine Fragen, seine Zweifel sieht und ernst nimmt und deswegen darauf eingeht, ja, dass Jesus ihn trotz seiner Zweifel unendlich liebt. Diese Erfahrung von der unendlichen Liebe Jesu, natürlich in Verbindung mit seiner wahrhaftigen Auferstehung, aber nicht als Ding, über das man diskutiert und nachdenkt, sondern persönlich berührt, diese Begegnung mit Jesus wirft den Zweifelturm um. Und ich glaube, das brauchen auch wir, dass Jesus uns, wenn wir schwere Zeiten erleben, ob Zweifel oder Leid oder sonstige Anfechtung, dass Jesus uns persönlich berührt. Und es ist seine Verheißung, dass er es tun wird, wenn wir ihn drum bitten. Ob wir eine Stunde oder 8 Tage oder Jahre warten müssen, das können wir nicht sagen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir geduldig sind, er wird uns begegnen. Er wird unseren Zweifelturm umwerfen. Wir werden ihn vielleicht nicht so von Angesicht zu Angesicht sehen wie der Thomas, zumindest nicht, bevor er leibhaftig wiederkommt oder wir in Ewigkeit bei ihm sind. Aber er ist in unserem Leben erfahrbar, durch sein Wirken im Alltag, durch seine Liebe, die unsere Herzen berührt, durch sein Tragen und Schützen in unserem Leben. Und ich glaube, deswegen ist es gut und wichtig, wenn wir in unserem Zweifel, trotz dieser Zweifel, gerade die Nähe Gottes suchen und ihn darum bitten, dass auch wenn wir gerade nichts spüren und gerade vielleicht auch nichts glauben, dass wir ihn erleben dürfen, entgegen dem, was wir gerade spüren und glauben. Corrie ten Boom hat mal gesagt, gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Das heißt, suche also umso mehr Gottes Nähe, da, wo es dir schwerfällt. Im Gebet, in der christlichen Gemeinschaft, die dich mitträgt, im Bibellesen und so weiter. Und auch wenn wir ihn nicht sehen können, werden wir erleben, er ist Realität, er ist Wahrheit. Und wer sagt, ich glaube nur, was ich sehe, der, glaube ich, nimmt viele wichtige Dinge im Leben nicht wahr. Strom kann man auch nicht sehen übrigens. Wir sehen seine Wirkung und so, glaube ich, sehen wir Jesu Wirkung in unserem Leben. Und wenn man sagt, Strom kann ich zumindest messen, der ist zumindest messbar, dann frage ich, wie ist es zum Beispiel mit zwischenmenschlichen Dingen wie Liebe? Woher weiß ich, dass ein Mensch den anderen liebt? Kann ich das messen? Kann ich das beweisen? Ich glaube, es gibt Dinge, von denen gehen wir wie selbstverständlich im Leben aus, dass sie Wirklichkeit sind, auch wenn sie nicht messbar und beweisbar sind. Also können wir auch selbstverständlich davon ausgehen, dass Jesus, dass seine Auferstehung Wirklichkeit ist, dass er wirklich lebt und uns wirklich liebt. Auch wenn wir es nicht messen und beweisen können, er wird uns begegnen und uns zeigen. Es geht bei der Frage, wer Jesus ist, ob er auferstanden ist oder nicht und ob er heute in meinem Leben wirkt, letztlich auch nicht um Rechthaberei, sondern es geht letztlich eben um die Frage, was bedeutet es für mich? Nämlich Rettung, Sinn für mein Leben und Hoffnung. Und deshalb sagt Jesus, glückselig sind die, die mich nicht sehen, aber trotzdem glauben. Jesus hat damals schon an uns heute gedacht, weil er wusste, er ist jetzt eben nicht sichtbar unter uns, sondern nur unsichtbar durch seinen Heiligen Geist. Aber wenn wir unsere Herzen ihm öffnen, dann sind wir glückselig. C.S. Lewis hat mal gesagt, an Gottes Dasein glauben. Das heißt, ich stehe nicht mehr vor einem Argument, das meine Zustimmung verlangt, sondern vor einer Person, die mein Vertrauen fordert. An Gottes Dasein glauben, das heißt, ich stehe nicht mehr vor einem Argument, das meine Zustimmung verlangt, sondern vor einer Person, die mein Vertrauen fordert. Und das dürfen wir ihm vertrauen und das werden wir erleben, wie er dann den Zweifelturm umwirft. Und dann, das ist der dritte Gedanke im Umgang mit dem Zweifelturm, dann, wenn der Turm umgeworfen ist, die ganzen Bauklötze auf dem Boden liegen, dann können wir diese Bauklötze verwenden und uns ein neues, wunderschönes Glaubenshaus bauen. Ich glaube, wer Zweifelsphasen überwunden hat, wer erlebt hat, wie Jesus einen auch durch das Leid trägt und durch die Anfechtung, dessen Glaube ist hinterher viel tiefer, viel fester, viel schöner, wie wenn diese Bausteine des Zweifelturms in ein großes Glaubenshaus eingefügt werden. Thomas, der schwer gezweifelt hat und sich damit schwer getan hat, der hat zum neuen, noch stärkeren Glauben gefunden. Nicht nur dieses beeindruckende Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, die Anbetung, die Hingabe an ihn, sondern auch, was er getan hat. Es wird in der Bibel zwar nicht weiter berichtet, aber es gibt einige andere Berichte über den Weg, den Thomas gegangen ist. Als Missionar, erster Missionar im Iran, im Irak bis nach Indien. Er ist weit gereist und hat bestimmt viel schwere Zeiten erlebt, aber gemerkt, wie Jesus ihn trägt. Und er hat fest auf diesem neuen Glaubenshaus, hat er diesen Glauben, diese Überzeugung bekannt und bezeugt. Als europäische Christen nach Indien kamen im Mittelalter, waren sie überrascht, dass sie in Indien schon Christen gefunden haben. Dass da schon Christen waren, sie mussten da gar nicht missionieren sozusagen, wie sie dachten, sondern da waren Christen, weil Thomas schon damals in die unbekannte Welt gelaufen ist. Unglaublich. So sind manche Dinge. Und manchmal auch in unserem Leben im Blick auf Gott. Manchmal haben wir diesen Zweifelturm. Die Frage ist aber nicht, ob wir zweifeln, sondern die Frage ist, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen. Und die Thomas-Geschichte kann uns ein Impuls sein, dass wir diesen Zweifelturm ernst nehmen, ihn wahrnehmen, dass wir ihn dann umwerfen durch Jesus und dass wir mit den Steinen dieses Turms unser neues Glaubenshaus bauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.